Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs.
Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
Schön, dass du dabei bist.
Hallo Fabian.
Hallo Max.
Wie geht's dir?
Sehr gut geht's mir, dankeschön. Der erste Tag jetzt nach dem Sommer, wo es ein bisschen abgekühlt ist, also ganz angenehm hier.
Ja, gell? Und dann ein bisschen Verschnaufpause, bevor es dann wieder weitergeht. Gleich, ne? Ja, sehr schön. Ja, wir haben heute Fabian Fröhlich bei uns zum Gast im Interview. Fabian ist einfach eine interessante Persönlichkeit, weil in seinen jungen Jahren, in seinen wirklich jungen Jahren, er wird uns auch gleich sagen, wie alt er ist, wenn er das verraten möchte. In seinen jungen Jahren hat er Maschinenbau studiert, also er ist eigentlich ein ausgebildeter Ingenieur. Ja, er ist Maschinenbauingenieur. Er hat dann auch im Unternehmen gearbeitet, hat dann auch sein Unternehmen gegründet, ja, Five Mills, hat es dann auch wieder abgegeben, ist in Immobilien investiert seit 2016 und ist auch so nebenbei mal Model und Speaker und macht ganz verschiedene Sachen. Also ich finde es echt sehr spannend, was man in so jungen Jahren alles erreichen kann. Ist ein Unternehmer schlechthin. Und Fabian, habe ich noch irgendwas vergessen, was auf meiner Liste stand, was du noch so machst?
Nö, eigentlich nichts. Sind eigentlich alle Punkte abgefespert.
Genau. Also wie alt bist du? Das muss man jetzt nochmal sagen.
Ich bin 27 aktuell.
Genau. 27, Wahnsinn. Also in den Jahren, wie kriegt man das hin, dass man so viele Bälle auf einmal jonglieren kann und da nicht durcheinander kommt?
Ja, also ich bin ja nicht alleine. Ich habe noch drei Geschäftspartner. Von dem her haben wir eine ganz tolle Aufgabenteilung da drin in unseren Themen. Und jeder kümmert sich so um seine Sachen. Mhm. Und von dem her ist es eigentlich von der Aufteilung her gar nicht so komplex und so viel, wie es vielleicht nach außen hin scheint. Okay. Denn bei mir ist zum Beispiel hauptsächlich nur das Online-Thema und das ist halt vom Aufwand her schon locker handelbar, sage ich jetzt mal.
Okay. Ja, Wahnsinn. Magst du mal kurz vielleicht nochmal so einen Abriss geben? Was ist Five Mills gewesen, ein Unternehmen, das du aufgebaut hast, was ihr dann wieder weggegeben habt? Da vielleicht nochmal zwei Worte drüber verlieren, bevor wir dann in die anderen, in die für uns relevante Sache, die Immobilien, reingehen.
Ja, ich würde mal kurz vorher anfangen noch, und zwar, wie es dann eigentlich losging. Ich habe Maschinenbau studiert gehabt, nach einem technischen Abi. Bei uns in Baden-Württemberg kann man so sich aussuchen, nach der 10. Klasse, ob man irgendwie zu einem technischen Gymnasium, zu einem Berufs-, was gab es noch?
Allgemeinbildendes, technisches
Wissen. Allgemeines, wirtschaftliches und sozial irgendwas wissenschaftliches. Und genau, ich habe das Technische gewählt damals.
Ich auch.
hat du auch. Hat mir dann auch echt Spaß gemacht, da die technischen Fächer. Und daher habe ich dann Maschinenbau studiert, dual. Mhm. Habe das Ganze auch abgeschlossen, ein bisschen gearbeitet als Ingenieur. Und währenddessen habe ich irgendwie schon gemerkt, ich möchte so was Eigenes aufbauen. Mhm. Und dann haben wir den Markt analysiert, echt lang. Also wir haben nicht einfach angefangen und irgendwas gemacht, sondern wir haben uns regelmäßig getroffen. Also die gleiche Gruppe, meine drei Partner und ich, haben uns regelmäßig donnerstags beim Döner getroffen und haben uns überlegt, was für eine Geschäftsidee sollen wir denn mal umsetzen? Weil wir hatten echt Bock, was Eigenes zu machen. Und damals war das mega der Hype mit dem Fitness alles. So Eiweißpulver, so Kapselzeug und irgendwelche neuen Marken, die irgendwie aus dem Boden gestampft wurden, durchs Internet. Und wir waren eigentlich gar nicht der Befürworter dafür. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendwelche Supplemente so längerfristig genommen. Ich habe klar mal einen Eiweißshake probiert oder so, aber noch nie irgendwie langfristig da irgendwie was gemacht, weil meiner Meinung nach ist es einfach nur Geld, das du auch genauso gut zum Fenster rausschmeißen kannst. Weil wenn du dich richtig ernährst, brauchst du das ganze Zeug nicht. Und dann haben wir...
Wann war das zeitlich? Welches Jahr war das, wo ihr euch da...
2014 war das.
2014, okay.
Mhm. Ja, das ist schon 5 Jahre her. Krass. Und dann haben wir unsere Idee so umgesetzt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt eine Marke, beziehungsweise erstmal einen Webshop, der nicht eine eigene Marke ist, sondern Fremdprodukte handelt, der nur Lebensmittel verkauft, natürlicher Basis, die quasi es dem Kunden ermöglichen, sich so zu ernähren, dass man die ganzen Supplements nicht braucht, weil man irgendwie schon genug Eiweiß hat durch seine reguläre Ernährung und trotzdem nachhaltig gesund sich ernährt. Mhm. So, das war der Ansatz. Mhm. Dann haben wir immer ein bisschen rumprobiert, neue Produkte reingenommen, mal wieder welche rausgenommen. Und irgendwann haben wir ein cooles Produkt entdeckt. Das waren dann die Linsennudeln. Und die liefen echt brutal. Die kennt mittlerweile jeder. Jetzt habe ich die sogar im Rewe gesehen von Barilla letzte Woche.
Ja, krass.
Dann haben wir die gefunden gehabt, die Linsennudeln. Die liefen richtig gut. Und dann haben wir irgendwann auch gesagt, yo, jetzt lass mal eine eigene Marke machen. Dann haben wir eine Marke draufgeklebt auf unsere Produkte, haben uns die herstellen lassen bei größeren Lieferanten, weil am Anfang war das nur ein Handarbeitsprodukt von einer kleinen Manufaktur. Die ist nicht mehr hinterhergekommen mit den Stückzahlen bei uns. Dann haben wir es industrialisieren lassen und irgendwann sind dann halt eben auch die Wettbewerber eingestiegen und haben halt richtig, richtig krasse Preise da geboten. Das war dann echt schwierig, da mitzuhalten. Dann haben wir uns dafür entschieden, das Ganze zu verkaufen. Ja. Ende 2017 haben wir es verkauft, genau.
Ende 2017. Und 2014 waren die ersten Ideen und dann habt ihr auch umgesetzt im gleichen Jahr?
Ja, ich denke schon, die ersten Umsätze waren auch schon Ende des Jahres da.
Okay.
2014. Müsste ich jetzt nochmal nachrecherchieren in den Unterlagen, aber
so ungefähr.
Ich denke, so kleine Umsätze wären schon da, ja, so.
Mhm. Krass. Und genau. 2014 warst du dann 22?
Ja, genau, war ich 22.
Wahnsinn.
War ich angestellt, Vollzeit.
Ja.
Das war, glaube ich, sogar noch im letzten Jahr vom Studium, als wir angefangen haben. Da war gerade so die Übergangsphase von Bachelorarbeit zu Einstieg, also schon, ne? Und dann ging es los mit dem Umsatz online, genau.
Das heißt, du hast auch 2017 hast du dann, also habt ihr das dann verkauft und du hast 2016 hast du aber mit Immobilien angefangen. Also das hat sich so ein bisschen überschnitten. Wieso Immobilien? Wie bist du überhaupt auf Immobilien draufgekommen? Hast du da schon mal Kontakt vorher gehabt? Haben deine Eltern mit Immobilien was zu tun?
Also wir hatten natürlich immer mehr Unternehmerkontakte durch unser Startup damals und haben gesehen, alle erfolgreichen Unternehmer, die irgendwie was Größeres sich aufgebaut haben, haben Immobilien. Und das hat so das erste Interesse geweckt. Und ja, meine Eltern haben auch was mit Immobilien gemacht. Die haben im Wohnungsbereich ein bisschen was. Und da haben wir natürlich schon auch als Kinder immer mal wieder was mitbekommen, mein Bruder und ich. Und irgendwann hatte ich dann mal einen konkreten Deal auf dem Tisch liegen. Und ich wusste, das Ding ist ein guter Deal. Und dann habe ich das mit meinen Jungs besprochen gehabt, ob wir das zusammen machen, ob ich alleine das mir jetzt kaufe oder wie wir es machen. Und dann haben wir gesagt, hey, wir machen eine GbR, kaufen die Wohnung da rein und kaufen aber viele da rein. Weil mein Ding war so, wenn wir nicht viele kaufen, kann ich die auch alleine nehmen, weil viele alleine wollte ich irgendwie nicht machen oder mehrere. Und dann haben wir gesagt, oh, wir nehmen den guten Deal als Einstieg und kaufen dann immer mehr. Und so haben wir es dann auch gemacht. Haben uns einen kleinen Bestand aufgebaut über die Jahre und ja, mehr oder weniger durch einen Zufall den ersten Deal gekriegt und bekommen. Ja. Es war eine Messi-Wohnung, die wir ausgeräumt haben
komplett. Perfekt.
Und es war schon auch Spaß gemacht, so mit den besten Kumpels, da die Bude auszuräumen. Die war echt komplett vollgemüllt, also richtig heftig. Der Mieter war irgendwie 8 Jahre verschwunden, 7,
sowas.
Und der Eigentümer hat sich nicht drum gekümmert irgendwie und dann haben wir es gekauft, ausgeräumt. Das war echt eine krasse Wohnung, wirklich krass. Vom Aussehen her.
Das ist ja immer so die Frage, ne? Was willst du? Willst du ein solides Haus und eine scheiß Wohnung haben oder kaufst du lieber eine sehr gute Wohnung in einem scheiß Haus? Und das war, glaube ich, so in die Kategorie, sieht von außen ganz gut aus, aber innen halt Messi-Wohnung komplett am Arsch.
Ja, es war ein richtig gutes Haus. Also vom Bausubstanz her top. Wirklich top. Tiefgarage, top, alles richtig top. Gute Mieterstruktur, außer der eine. Aber gut, da war ja 8 Jahre weg, von dem her.
Dass sich jemand, der Immobilien hat, 8 Jahre lang, und die Mieter hat er dann 8 Jahre lang nicht gezahlt, oder wie?
Nee, 8 Jahre nicht
bezahlt. Nee.
War 7. Ich weiß nicht, wie lange das war, aber auf jeden Fall
Überleg dir das mal, was ihr da von. Egal, Wahnsinn. Okay, das war euer erster Deal. Du hast so gesagt, ihr habt das in einer GbR gemacht. Jetzt weiß ich, dass man immer wieder, ich habe das persönlich keine Erfahrung damit gemacht, aber ich höre es immer wieder, Leute, passt auf, wenn ihr eine GbR macht, ist es immer schwierig, weil ihr habt die Haftung für das volle Darlehen, jeweils die einzelnen Personen. habt aber nur ein Viertel dann in dem Fall, also wenn ihr zu viert eine GbR habt, ein Viertel von der Immobilie, aber das volle Darlehen auf euch laufen sozusagen.
Also ja, da gebe ich dir recht, dass das so quasi ist, dass du die volle Schuldenlast hast, aber halt nur 25% der Immobilie. Aber das heißt ja nun lange nicht, dass du keine Anschlussfinanzierung mehr bekommst. Die volle Belastung hast du nur, wenn irgendwie einer der anderen Mitgesellschafter in Schwierigkeiten gerät und die Bank möchte irgendwie an ihr Geld, dann musst du quasi mithaften. Das ist ein Nachteil bei der GbR. Allerdings heißt es noch lange nicht, dass die Anschlussfinanzierungen dadurch schwieriger sind. Im Gegenteil, wir haben halt vielleicht auch sogar Vorteile daraus gezogen, weil quasi auch die Bonität von den anderen mit einspielt. Und teilweise sind wir angestellt, teilweise nicht. Mhm. Und somit haben wir da halt auch Vorteile rausgezogen. Und das ist dann einfach eine Frage der Argumentation. Wenn du bei einer neuen Bank irgendwie dich vorstellen möchtest, dann kannst du es ja klar auch als Vorteil darstellen. Das muss ja nicht unbedingt ein Nachteil sein. Also kann ein Nachteil werden, wenn man mit den falschen Leuten zusammenarbeitet. Wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, ist es aber ein Vorteil.
Ja, genau. Ich meine, du hast ja auch mit deinen Partnern, die kennst du auch, mit denen habt ihr schon mal ein Business aufgezogen. Ich meine, das ist ja eine andere Gegebenheit. Ich glaube, worum es eher so geht, was so, sag ich mal, eher bei den Leuten so draußen eher das Thema ist, ich hole mir über eine Partnerschaft noch jemand rein und wir machen das zusammen, also zu zweit oder zu dritt vielleicht. Da muss man dann halt eben aufpassen, mit wem man zusammenarbeitet, meiner Meinung nach, weil deine GbR ist einfach, was die Haftung angeht, dann, wie du es gesagt hast, man haftet dann für die Fehler des anderen und da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Aber dennoch ist es, so wie du auch gesagt hast, ne, man kann dann einfach so das Positive rausholen, wenn du zum Beispiel jemand hast, der ist Bauingenieur oder Architekt oder sonstiges in dem Team dann hat und angestellt, der andere ist vielleicht verbeamtet, hat also einen sicheren Gehalt und der Dritte ist selbstständig, aber hat auch nochmal mit der Vermarktung viel zu tun, dann tut man sich zusammen und hat dann gegenüber der Bank einfach das Auftreten, dass wir einfach die alle Bereiche abdecken können und somit gut und handlungsfähig sind.
Ne? Ja, genau. Also wenn man mit einem Partner zusammenarbeiten möchte, weil man irgendwie ein Projekt nicht stemmen kann, weil es zu groß ist oder sonst was, dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten als eine GbR. Zum Beispiel Privatdarlehen kann man sich nehmen und dann als Mezzaninkapital bei der Bank auftreten. Mhm. Dann kann man zum Beispiel eine GmbH einfach machen mit Haftungsbeschränkung. Gibt es auch noch die Möglichkeit. Lohnt sich allerdings nicht bei einer kleinen Wohnung wahrscheinlich.
Also, genau. Die meisten, die dann so irgendwie einsteigen wollen und haben dann sich irgendwie auf dem Stammtisch kennengelernt oder so und sagen, hey, lass mal was zusammen machen, dass wir kombiniert sind. Und dann ist die GbR einfach die geringste Hürde, aber halt einfach mit der höchsten Haftung. Man muss einfach wissen, ich glaube, man muss einfach mal angesprochen haben und einfach auch mal drüber sprechen, wie es dann mit der Finanzierung aussieht. Okay. Ja. Wolltest du was sagen?
Nö, also bei uns läuft es gut, was das angeht.
Genau, das ist ja, deswegen fand ich das ja eben ein schönes Beispiel bei euch, dass ihr genau den Weg gegangen seid, einer GbR, aber auch eben dort die Finanzierung gemacht habt und das, man sieht es ja auch, dass es erfolgreich ist und das auch läuft. So, du hast auch unter anderem, du hast einen YouTube-Kanal, aber du hast auch ein Buch jetzt geschrieben, ein E-Book.
Genau.
Das heißt Old but Better Gold. Und es ist ein umfangreiches Buch, wo du nochmal alles von A bis Z erklärst. Magst du da vielleicht nochmal kurz was dazu sagen? Also für wen ist das Buch geeignet? Wer soll es auf jeden Fall kaufen?
Ja, also es gibt ja noch einen YouTube-Kanal. Da gibt es ziemlich viele Infos und auch Interviews mit erfolgreichen Unternehmern als auch Immobilieninvestoren. Mhm. Und da sind immer so quasi die Umrisse erklärt. Aber wer komplette Einblicke haben möchte, wie man eine Wohnung kauft, von 0 bis auf 100 und quasi noch gar nichts weiß, dann ist das Buch perfekt. Denn da ist alles erklärt, von der Akquise, wie finde ich eine gute Immobilie, wie bewerte ich die Immobilie, wie kaufe ich die Immobilie, wenn sie vermietet ist, wie kann ich es optimieren, wenn sie nicht vermietet ist, wie optimiere ich es, wie vermiete ich es optimal. Und da wird man quasi rangeführt von A bis Z. Und sicherlich kann auch der ein oder andere Experte noch was daraus lernen. Und dann weiß man Bescheid. Also zum Beispiel ein Laie, der das jetzt gelesen hat, der weiß ganz genau, wenn er eine Immobilie kauft, ob die gut ist oder nicht. Und wenn sie einen Haken haben sollte aus Investmentsicht, ganz klar, das wird investmenttechnisch betrachtet, wenn da jemand aus Emotionen kauft, wird er sicherlich den ein oder anderen Punkt bewusst vernachlässigen, aber zumindest weiß er es dann, okay, ich habe jetzt ein bisschen zu teuer gekauft, aus dem und dem Grund. Genau. Und wenn jemand das machen möchte, aus Emotionsgründen, dann sage ich, okay, dann soll er es tun, aber zumindest soll man sich dessen bewusst sein. Und wenn man das Buch gelesen hat, weiß man ganz genau, ob man aus finanzieller Sicht einen guten Deal gelandet hat oder nicht.
Das heißt, du gehst auch auf die typischen Sachen ein. Sind auch so deine persönlichen Erfahrungen einfach mit drin verarbeitet, ne?
Ja, genau. Also wir haben alles gezeigt, was bei uns funktioniert hat, was schlecht funktioniert hat, was gut funktioniert hat. Und wir haben sogar auch ein Realbeispiel reingepackt noch am Ende, wo man mal lesen kann, wie wir so einen Deal gemacht haben. Beispiel mit Renditen, Investitionssummen, Ablauf, komplett alles erklärt, wie der Deal durchlief. Es war eine Wohnung und ja, echt top.
Ja, genau, sehr gut. Also ich habe es ja auch natürlich gesehen und natürlich, also das ist sehr umfangreich. Du hast da wirklich, wie viele Seiten sind das? 90 Seiten, auf denen du das wirklich auch alles nacheinander sozusagen abarbeitest. Das Realbeispiel fand ich echt sehr, sehr gut. Und wie gehst du so ran an die Immobilien? Also vielleicht jetzt auch mal ein Auszug vielleicht aus dem Buch oder vielleicht auch deine persönliche Erfahrung, Akquise-Tools. Wie bekommst du, also alle schreien ja, alle heulen ja, es gibt keine Immobilien da draußen, wir kommen keine Objekte. Wie bekommt man einfach noch eine gescheite Immobilie in den Einkauf?
Also man bekommt sie durch Kontakte bei Maklern. Zum Beispiel gibt es da Suchaufträge, die man anlegen kann. Und oft ist es auch so, first come, first serve. Das heißt, wenn du schnell bist, kriegst du auch den Deal, weil ich würde mal behaupten, dass jeder Makler so spätestens alle 2 Monate mal einen Top-Deal auf dem Tisch liegen hat, was eine Wohnung angeht, eine günstige. Und wenn man da schnell ist und auch gut ist mit den Maklern, dann kriegt man dann regelmäßig schon Angebote reingesendet, wo man auch quasi verwerten kann. Oder halt einfach Suchaufträge auch bei den Portalen kann man setzen. Da geht es dann auch darum, schnell zu sein. Wobei ein Freund von mir jetzt auch einen guten Deal gemacht hat bei einem Objekt, das einfach 2 Jahre lang auf einem Portal online war.
Okay.
Und er hat ein Potenzial entdeckt, das hat niemand gesehen. Er hat Potenzial entdeckt, hat es gekauft und der Verkäufer hatte natürlich absolut keinen Bock mehr aufs Objekt, denn war schon 2 Jahre in der Vermarktung und dann hat er einen guten Deal geschossen, hat das Potenzial ausgereizt und hat jetzt natürlich eine richtig, richtig überdurchschnittliche Rendite, weil er es halt mal aus einer anderen Perspektive begutachtet hat, das Ganze. So kann man natürlich auch gute Deals machen, auch mit Objekten, die schon ewig am Markt sind, wo alle sagen, ach, das ist ja schon ewig online, ich schaue es mir gar nicht an. Ja. Wenn man das mal anschaut mit einer anderen Brille, kann man durchaus gute Geschäfte machen.
Genau, ich bin ja auch ein Freund davon zu sagen, okay, ich beobachte einfach den Markt, also ich konzentriere mich auch erstmal auf eine Region und dann beobachte ich die auch, ja, also ich schaue mir alle Anzeigen an und ich sehe dann auch, ist die Anzeige schon ein halbes Jahr online oder erst 2 Tage online, ja, und wenn die Anzeige einfach ein halbes Jahr online ist, dann ist irgendwas, dann muss man einfach irgendwo mal gucken, Was stimmt da nicht? Und auch wenn die Anzeige ein halbes Jahr online ist, aber von der Rendite irgendwie bei 3-4% liegt, dann kann man nach einem halben Jahr schon mal mit dem Verkäufer sprechen, weil der hat dann auch vielleicht keinen Bock mehr und sagt dann, hey, dann verkaufe ich das Ding und dann machst du ein Angebot und dann klappt das ja auch vielleicht, ne?
Ja, auf jeden Fall, gebe ich dir recht.
ImmoScout, also die großen Portale, ImmoScout, ImmoWelt, findet man da noch Immobilien oder nicht?
Ah ja, klar, findet man auch Immobilien dort.
Sehr schön.
Danke. Man muss halt einfach schnell sein.
Genau, das ist
oder eben Potenzial finden. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie man online gute Deals machen kann.
Ja, genau. Also das die Aussage, die steht mir auch schon aus den Ohren. Auf ImmoScout und ImmoWelt, also alles, was online ist, ist schon verbrannt. Das kannst du sozusagen, das haben die anderen guten Investoren schon nicht haben wollen, deswegen findet man da keine guten Deals. Da bin ich anderer Meinung einfach. Da musst du schnell.
Es kann aber auch sein, dass es einen verbrannten Deal dort gibt, ne? Da muss man natürlich richtig sich anschauen.
Natürlich. Es gibt ja auch, ich meine, von den Hunderten, die online sind, oder von den 100 Anzeigen, die online sind, sind vielleicht 60% sicherlich verbraucht oder verbrannt und 20%, die einfach uninteressant sind und dann gibt es irgendwo vielleicht die 5-10%, die einfach auch mal sehr interessant sein können. Ja, und die muss man einfach nochmal, ich meine, der Angebotspreis, der online ist ja nicht unbedingt gleichzusetzen, dass du das auch für das Geld kaufen musst. Ja.
Ja.
Deswegen. Okay, wie ist es bei dir mit der Zusammenarbeit mit den Maklern? Du hast ja auch gesagt, okay, wenn man sich mit Maklern gut tut und dann schieben die auch gern einem was zu. Wie mache ich das? Also wie ist die konkrete Kontaktpflege mit einem Makler, sodass er mir diese Deals auch zuschiebt?
Es kommt natürlich darauf an, wie intensiv man drin ist in dem Geschäft. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt noch nie irgendwas gekauft hat, ist es schwierig. Sympathie einfach. Mhm. Wenn man schon öfters mal was gemacht hat und vielleicht auch mal was flippt, dann gibt man einfach mal ein Objekt auch zum Vertrieb, einem Makler, dass er auch quasi von dir Umsatz macht. Ja. Und nicht nur, wenn du was kaufst, sondern auch, wenn du was verkaufst, dann zeigst du natürlich auch, hey, glaub an dich. Und solche Sachen halt einfach ganz normale Kontaktpflege und einfach besser rüberkommen als die anderen. Da gibt's auch ein tolles Buch, das ich empfehlen kann. Und zwar, das heißt, wie man Freunde gewinnt. Einfach mal lesen. Bisschen markieren würde ich da empfehlen und die Markierungen regelmäßig wiederlesen. Und wenn man sich so verhält, wie es da drin steht, kriegt man auch garantiert einen Deal geschickt. Aber wenn du halt dann sagst, hey, was ist das schon wieder für ein teures Ding, das will ich gar nicht haben und sonst was, dann schickt er dir natürlich auch kein zweites. Das ist dann einfach logisch, ne?
Es ist halt immer meiner Meinung nach so eine Gratwanderung, so ein bisschen, ne? Beim Auftreten zwischen ich will dem Verkäufer oder dem Makler dem gegenüber eine gewisse Professionalität und auch eine Einfachheit vermitteln. Aber gleichzeitig suche ich ja auch bei der Besichtigung zum Beispiel nach Stellen und Kanten, wo ich dann einen Ansatz habe, um den Preis zu drücken. Wie ist so deine Meinung nach so die Gratwanderung, dass man die so ein bisschen einfach mal richtig macht?
Man muss halt gucken und verstehen, ob da jetzt irgendwie andere Interessenten noch da sind und vielleicht auch schon sehr, sehr professionell rüberkommen, indem man einen Kapitalnachweis mitbringt. Ja. Und vielleicht halt auch mal soft ein Angebot abgeben. Man muss ja nicht sagen, hier ist mein Preis, take it or leave it. Man kann auch sagen, ja, grundsätzlich interessant. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt weniger biete? Was würden dann der Verkäufer sagen? Können wir dann ein Angebot einreichen, das vielleicht auch mal 20-30% drunter liegt? Oder wäre das dann irgendwie unverschämt und der würde direkt abblocken? Weil dann würde ich es gar nicht abgeben, das Angebot. So kann man ja mal fragen. Und wenn dann der Makler sagt, klar, geben Sie ein Angebot ab, das könnte klappen, dann gibst du eins ab. Und wenn er sagt, nee, macht keinen Sinn, der hat schon 10 Interessenten für den Preis, dann sage ich einfach, nee, ich möchte nicht ein Angebot abgeben dann. Und wenn er dann auf dich wieder zukommt und sagt, 2-3 Wochen später, wollen Sie nicht doch eins abgeben, dann weißt du, okay, gibt doch keine anderen Interessenten, dann gibst du eins ab, ne?
Ja.
So in die Richtung.
Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, wir sind jetzt bei einer Besichtigung und haben den Makler vor uns. Und jetzt ist es eine, also was du gerade gesagt hast, ne, das war ja so ein Vorfühlen, also du einfach mal und dann merkst du an der Reaktion, wie der Makler reagiert und dann weißt du, okay, habe ich da einen Spielraum oder nicht. Wenn du jetzt einen Deal hast, wo du sagst, okay, da passt eigentlich alles, also auf dem Papier sieht es gut aus, die Rendite passt, ist zwar nicht überproportional gut, aber ich will es auf jeden Fall haben. Ich würde es auch kaufen für den Preis, was das angeboten ist. Wie geht man dann ran, also in das Gespräch, dass du dann eben den möglichst guten Deal dann eben machst?
Ja, vorsichtig vorfühlen, wie weit du gehen kannst. Und grundsätzlich haben wir eigentlich sowas noch nie oft machen müssen, weil eigentlich die Angebote, die online kamen oder über Makler kamen, immer schon relativ gepasst haben vornherein und dann haben wir es nur besichtigt, sonst haben wir es meistens gar nicht gemacht. Und wenn das dann halt schon der Preis gepasst hat, quasi für uns, dann haben wir einen Kapitalnachweis mitgebracht und dann waren die anderen Interessenten ausgenockt, weil unser Wort halt einfach ernst zu nehmen war. Und wenn man so kommt und es dann auch wirklich durchzieht, dann weiß der Makler beim zweiten Mal, okay, der Maxim kommt mit seinem Kapitalnachweis, kauft das Ding und wenn er ja sagt, wenn er nein sagt, kauft das nicht und auf das Wort kann man zählen, dann passt das eigentlich. Dann musst du da gar nicht groß rumverhandeln. Das macht ja eh auch, das nervt ja auch den Makler, ne? Wenn du der Makler muss ja einen optimalen Kaufpreis finden zwischen Käufer und Verkäufer, dass beide Seiten zufrieden sind und wenn es schnell geht und der Preis auch bezahlt wird, der angeboten wird, dann ist es natürlich der beste Weg für alle Parteien, weil der Makler muss sich nicht irgendwie rechtfertigen beim Verkäufer. Du hast keinen großen Verhandlungsstress mit dem Makler und wenn das Angebot passt und du vorher schon weißt, was du kaufen möchtest, dann geht's auch schnell, ne?
Ja, genau. Also ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass man einfach so die, also vom Auftreten her einfach, ja, also locker Problemlöser, das Auftreten des Problemlösers ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man einfach sagt, okay, du, das Dach ist undicht, aber du, ich meine, das kriegt man hin, das ist ja sicherlich schon eingepreist, ja, also wenn es tatsächlich vom Preis auch stimmt, ne? Mhm. Das ist ja auch schon eingepreist und das kriege ich dann mit wenigen Handgriffen auch schon hin, ich habe da meine Leute, die machen das und nächste Woche können wir zum Notar, denn ich habe hier schon die Finanzierungszusage, die vorläufige, hier, ne, und dann können wir vielleicht schon mal einen Termin ausmachen. Die Bab sagt ja, ja auch immer wieder dazu, hab ein bisschen Cash dabei bei der Besichtigung, sodass du mal irgendwie geschwind mal 4.000-5.000 Euro auch mal anzahlen kannst und sagst, ja, ich meine das wirklich ernst, hier ist meine Finanzierungsbestätigung, hier ist meine Anzahlung, die mache ich schon mal, die verrechnen wir dann ganz einfach, stellen wir eine Quittung aus und dann ist es alles dokumentiert auch und ja, können wir gleich zum Notar gehen, ne, sodass man einfach proaktiv drauf geht und nicht einfach passiv ist, sondern einfach mal die aktivere Rolle bei der Besichtigung hat und ja, einfach damit einfach mal weiterkommt.
Ja. Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause und den zweiten Teil, den bekommst du dann morgen. Also sei gespannt auf den zweiten Teil, es geht genauso spannend weiter.
Danke, dass du uns zugehört hast.
Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.